Ich habe kurioserweise das erste Mal von Orange Wein bei einem Pubquiz gehört. Also überhaupt nicht im Weinkontext, sondern das Oberthema da war tatsächlich einfach Orange. Und da gab es dann eben eine Frage, die auf Orange Wein quasi angespielt hat. Und damals hat mir das noch überhaupt nichts gesagt. Und auch bis jetzt, muss ich sagen, ist mein Wissen darüber noch recht begrenzt. Deswegen bin ich sehr gespannt, heute mehr darüber zu erfahren.
Mir geht es tatsächlich ziemlich ähnlich. Ich weiß überhaupt nichts über Orange Wine und Naturweine und darüber wollen wir heute sprechen bei Wissensdurst, dem Weinpodcast der Rheinpfalz. Und ich freue mich total, dass wir wieder Janina Huber, unsere Weinexpertin, mit Fragen dazu löchern können. Willkommen, Janina.
Hi. Ja, das ist ja super, dass ihr euch beide nicht so gut auskennt. Dann haben wir ja einiges zu besprechen.
Und wir, das sind wieder Vanessa Betz und Rebecca Singer von der Rheinpfalz, beides Redakteurinnen. Und wir freuen uns sehr auf die Antworten von Janina, vor allem zu der ersten Frage, was ist es denn jetzt eigentlich, Orange Wine? Klär uns auf.
So, da gehen wir gleich tief in die Sache rein. Vielleicht müssen wir den Blickwinkel gerade mal ein bisschen weitermachen. Habt ihr auch schon von Naturwein gehört?
Gehört, ja, aber noch nicht probiert.
Okay, weil Orange Wine wäre so ein bisschen wie eine Unterkategorie, könnte man sagen. Deswegen lasst uns erstmal die größere Kategorie vielleicht anschauen, Naturwein. Das ist nämlich auch so ein Thema, was momentan einfach sehr wichtig ist. Wenn ihr jetzt denkt Naturwein, was kommt dann so bei euch in den Kopf?
Also einmal, dass ich auch schon immer wieder von anderen so gehört habe, dass der Begriff irgendwie ein bisschen verrückt ist, weil ist nicht jeder Wein irgendwie ein Naturwein.
Ja.
Und dann eben, ja, dass es ein Trend ist, der immer mehr wird. Natürlichkeit, wenig Eingriff in den Prozess der Weinbereitung.
Ja, voll, genau.
Also in meinem Kopf ist es auf jeden Fall naturtrüb. Also man sieht ja auch manchmal in den Gläsern so diesen trüben Wein. Ich kann ja schon mal sagen, wir haben auch schon was in den Gläsern eingeschenkt. Mhm. Wir sehen das jetzt auch schon und das wäre auch mein Gedanke gewesen. So wie naturtrüber Apfelsaft.
Ja, nee, voll.
Stelle ich mir das vor.
Ja, gut. Nee, genau. Also das ist wichtig, dieses mit dieser Trübung. Ja, das kann man mal festhalten, dass wenn man von Naturwein spricht, in vielen Fällen, es muss nicht, aber in vielen Fällen eine Trübung dabei ist. Und was du gesagt hast, Vanessa, dass halt irgendwie weniger gemacht wird. Ja, es hat große Produktionsunterschiede zu einem in normalen Wein, in Anführungsstrichen. Und auch das hast du ja schon gesagt, ist ja irgendwie so ein bisschen komisch, weil jeder Wein wird erstmal aus Trauben gemacht. Ja, das ist das Grundrezept für jeden Wein. Allerdings geht es zum Beispiel schon da los, wenn die Trauben geerntet sind, wie verarbeite ich die dann? Ja, wenn ich dann einfach nichts mache, dann ist okay. Ich könnte aber schon bei den Trauben, noch bevor die abgepresst werden, Schwefel geben. Schwefel dient immer dazu, Oxidation aufzuhalten, ist ja aber schon ein erster Eingriff in die Natur quasi. Dann geht's weiter, ganz wichtiger Punkt, mit der Gärung. Und bei der Gärung brauche ich natürlich Hefen, die eben aus dem Zucker, der im Traubensaft enthalten ist, dann Alkohol machen. Und diese Hefen, da kann ich entweder warten, bis es von selbst losgeht, das wäre die Spontangärung, denn auf den Traubenschalen und auch so in der Kellerflora sind ja Hefen, ne, die machen das dann. Oder ich gebe halt Hefen hinzu. Und dass natürlich Hinzugeben dann nicht mehr Naturwein ist, ne, das liegt irgendwie auf der Hand. Sprich, Naturwein bedeutet, wie du es auch gesagt hast, Low Intervention. Also man macht so wenig wie möglich an dem Wein, eigentlich so gut wie gar nichts. Während normaler Wein, konventionell erzeugter Wein, auch da muss man aufpassen mit dem Begriff, können wir später nochmal drüber sprechen, schon bedeutet, dass an manchen Stellen ein kleines bisschen eingegriffen wird.
Kann man sagen, was für Eingriffe auch bei Naturwein erlaubt sind oder gemacht werden dürfen sozusagen, dass sie weiterhin als Naturwein gelten? Du hast ja schon gesagt, Trübung meistens, aber nicht immer.
Genau. Ja, es ist halt das Ding, dass Naturwein keine gesetzliche Kategorie ist. Das heißt, es kann auch schon sein, dass eine Winzerin, ein Winzer das als Naturwein empfindet, wenn er einfach keinen Schwefel gibt. Ja, weil das ist so ein ganz wichtiges Kriterium, keine Schwefelgabe oder nur ganz, ganz, ganz geringe Schwefelgabe. Aber trotzdem sagt Filtration, das mache ich schon, weil mir das nicht gefällt, wenn das trüb ist. Da scheiden sich ein bisschen die Geister. Aber ich würde sagen, dass ja so das große Übereinkommen ist, kein Schwefel, keine Reinzuchthefe, ja, also Spontangärung, in der Regel keine Filtration und keine Schönungsmittel, keine Zusätze irgendwie.
Und kann ich das auch irgendwo dann auf der Weinkarte oder im Weingut bei den Angeboten erkennen, welches jetzt die Naturweine sind und was gemacht wurde und was nicht?
Jein. Das ist schön. Halt, ja, das ist wirklich so. Also es gibt Weingüter, die das machen und dann weißt du das eigentlich schon, bevor du dort einkaufen gehst, weil Naturweine jetzt auch nichts sind, was du aus Zufall einfach mal so kaufst in der Regel. Das ist meistens so, dass die Leute sich auch wirklich dafür interessieren. Wenn ich in den Fachhandel gehe, dann gibt es zum Beispiel Fachhändler, die rein darauf spezialisiert sind. Es gibt auch Weinbars, die nur noch das ausschenken, weil sie es cool finden. Dann weißt du das schon vorher, ne? Und es gibt jetzt aber kein Siegel, wo irgendwie dann draufsteht, das ist ein Naturwein oder so. Die Sache ist, es muss ja zum Beispiel immer enthält Sulfite hinten auf dem Etikett stehen bei Wein. Schwefel ist trotzdem auch in Naturweinen drin, darf man dazu sagen. Denn bei der Gärung von selbst entsteht auch immer ein kleines bisschen Schwefel. Deshalb selbst, wenn null Schwefel zugesetzt wird, muss dieser Zusatz in aller Regel draufstehen, weil einfach von Natur aus auch ein kleines bisschen Schwefel im Wein drin ist. So, schwierig. Also du kannst es von außen relativ schwer erkennen. Das Einzige wäre, wenn du schon in der Flasche ein Sediment siehst und eine Trübung, dann wüsstest du so, okay, er ist unfiltriert. Unfiltriert steht auch häufig auf der Flasche mit drauf, muss aber auch wieder nicht, ne? Das ist alles so ein bisschen ein wilder Westen. Da gibt es keine klaren Definitionen.
Was ja auch damit zusammenhängt, dass gesetzlich noch nicht wirklich festgelegt ist, was jetzt Naturwein ist, ne?
Genau.
Also hattest du ja gerade schon grob angesprochen.
Genau, es gibt halt keinen ganz klaren Rahmen dafür, was zählt jetzt unter Naturwein. Ja, aber es ist ohne Schwefel und das macht's anders, ne?
Kannst du zu dem Schwefel nochmal genauer sagen? Also wir können schon mal darauf hinweisen, in Staffel 1 haben wir eine größere Folge zum Thema, wie wird Wein eigentlich hergestellt? Da kann man auch nochmal nachhören, aber vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, warum macht man Schwefel in den Wein normalerweise?
Ja, genau. Ja, das ist generell, dass eben in Wein was reingemacht wird, ist immer so ein bisschen so, reden wir nicht drüber, ist aber so. Und Schwefel ist da ganz wichtig und das wissen ja auch eigentlich alle. Schwefel braucht man als Oxidationsschutz. Ne? Also wenn kein Schwefel dabei ist, dann oxidiert alles und deswegen verändern sich dann die Aromen. Aus dem Apfel, der gerade vom Baum gefallen ist, wird dann der schon 2 Wochen in der Küche aufgeschnitten rumlag. Das ist einfach so. Ne? Also Oxidationsschutz und man verwendet Schwefel in der Weinproduktion schon im Moststadium, ja, also bevor der Wein in die Gärung reingeht, gibt man häufig schon ein kleines bisschen Schwefel und dann verwendet man ihn wieder hinten, wenn die Gärung rum ist, um den Wein dann in diesem Zustand, in dem er nach der Gärung ist, langstmöglich zu erhalten, ne, dass er eben diese frischen Aromen einfach behält. Das ist das eine und dann trägt Schwefel auch noch so zur mikrobiologischen Stabilität bei, weil ganz, ganz steril kriegst du Wein natürlich nie und da hilft der Schwefel auch, dass das Produkt einfach haltbar bleibt. Es gibt da gesetzliche Grenzwerte, ja, also es ist immer festgelegt, wie viel Schwefel darf welche Weinart haben und um euch mal eine Zahl zu geben, Weißwein darf so um die 200 Milligramm haben. Ein Naturwein liegt bei, ja, kommt ein bisschen drauf an, deutlich drunter. Es gibt manche, die sagen unter 70 oder unter 60, habe ich jetzt gehört, kann man schon so anfangen, von Naturwein zu sprechen. Manche sagen halt gar nichts und das sind dann meistens so um die 10 Milligramm, die eben während der Gärung eh entstehen. Also deutlich, deutlich weniger.
Das heißt, es ist auch schon beim Naturwein jetzt, ich sag mal, erlaubt, in Anführungszeichen, weil es gibt ja keine Regeln, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber es wäre trotzdem auch in Ordnung, jetzt also schon ein bisschen Schwefel zu benutzen, sozusagen.
Eigentlich, glaube ich, ja, genau. Es kommt darauf an, wie radikal man dieses Konzept eben betrachtet. Und da darf dann auch, glaube ich, wieder jeder Naturweinhändler, es gibt auch Naturweinmessen, die dann eben sagen, mit so und so viel freiem Schwefel darfst du bei uns, drüber darfst du nicht. Ne? Das darf jeder so ein bisschen selbst festlegen. Aber die Konvention ist so wenig wie möglich und am besten nichts dazugeben.
Dann frage ich mich aber, wenn man jetzt das im konventionellen Weinbau oder bei normalen Weinen, nennen wir es jetzt mal, das alles benutzt, reinzucht, Hefen, Schwefel und so weiter und das jetzt einfach alles weglässt, was passiert denn? Also kann wahrscheinlich mehr passieren mit dem Wein, was man nicht möchte oder?
Ja, natürlich, da passieren Dinge, die man ganz klassisch geschult einfach versucht zu vermeiden. Oxidation ist so das wichtigste Stichwort. Genau das versuchen wir bei allen frischen Weißweinen eigentlich zu vermeiden. Beim Naturwein lässt man es einfach absichtlich zu. Ja, man sagt einfach, ja, den lasse ich jetzt mal laufen. Nehmt euch doch einfach mal euer linkes Glas. Das ist der etwas hellere.
Ich finde auf jeden Fall, es riecht lecker.
Es ist saftig, finde ich irgendwie, ne?
Ja, Apfelsaft.
Es macht richtig Lust, jetzt gleich zu probieren.
Das ist schon mal ein gutes Statement. Aber ihr habt ja schon einige Erfahrung, hättet ihr irgendwie eine Idee, was das für eine Rebsorte sein könnte? Weil das ist bei Naturwein halt spannend, ne?
Ich finde es super schwierig.
Kommt eigentlich nichts. Ja.
Ich überlege die ganze Zeit, was ich denn rausrieche. Also ich, das, was du vorhin gesagt hast mit diesem aufgeschnittenen Apfel, der halt schon länger liegt und so. Also sind halt keine frischen Aromen, aber fruchtige schon.
Ja.
Wir hatten ja auch in einer anderen Folge in der ersten Staffel, wo es ums Riechen und Schmecken und so ging, haben wir schon öfter über Trockenfrüchte gesprochen. Mhm. Das so riecht, als würde man so eine Tüte trockene Pflaumen oder so aufmachen, so in die Richtung geht's. Nur halt, dass keine Pflaumen, sondern eher
so getrocknete Ananasscheiben so. Das würde so ganz gut passen, ne? Genau, so was Konzentriertes, ein bisschen was Würziges ist auch mit dabei, ne?
Ich kann jetzt keinen Geschmack so richtig benennen, aber ich finde, es ist so ein bisschen auch beißend in der Nase.
Zwickt so ein bisschen scharf, ja. Das ist das Würzige, was ich meine. Schon, ja. Lasst uns mal trinken. Oh, ich mag das gern, gell?
Ja, ich schmecke ganz viel
saftig. Ja, du schmeckst viel, das ist gut. Was schmeckst du, Rebecca?
Ich wollte sagen, ich schmecke sehr viel Säure.
Ah ja,
das
genau.
Das ist sehr sauer, oder?
Ja, Speichelfluss ist ordentlich, ne? Man merkt die Säure ganz deutlich. Wer merkt, dass der auch viel Rückhalt hat. Also der wirkt überhaupt nicht schwer oder so. Ich glaube, der hat irgendwie 11,5 Volumenprozent.
Das wollte ich jetzt gerade fragen, weil ich schmecke den Alkohol quasi gar nicht raus.
Ja, genau, der hat recht wenig Alkohol.
Das ist gefährlich.
Ja.
Sehr süffig auf jeden Fall.
Das am Rande eingeschoben wäre auch eine Intervention, dass man chaptalisiert, also vor der Gärung Zucker dazu gibt, um den Alkoholgehalt zu erhöhen. Wäre ja eindeutig eine Intervention, ja. Deswegen bei Naturweinen natürlich nicht. Also haben die nicht immer, kommt aufs Klima an, aber tendenziell auch mal weniger Alkohol, das ist hier so. Na, aber er bleibt auch total lang, er ist saftig. Ja, aber Rebsorte ist schwierig und du hattest gefragt, wie schmeckt das jetzt? Das ist eben die Sache. Das schmeckt lecker, oder?
Ja, voll.
Ja, ja, der macht echt Spaß. Also ich könnte da jetzt auch einfach weiter trinken. Der hat Trinkfluss, hat eine tolle Frucht, einfach mal eine ganz andere Frucht. Aber die Rebsorte, die kriegst du halt nicht mehr.
Ist das Riesling?
Finde ich auch.
Nee.
Ist es nicht, okay. Ich dachte, ich versuche mal was.
Soll ich es euch sagen?
Ja, bitte.
Das ist Sauvignon Blanc.
Das riecht man echt gar nicht mehr. Wir haben ja gelernt, so diese mineralischen Sachen und irgendwie, ja, grüne Paprika.
Ja, genau, genau.
Die rieche ich nicht.
Und das ist die Sache, das, was wir gelernt haben über Rebsorten, sind häufig diese Primäraromen. Das haben wir auch in Staffel 1 besprochen. Und die Primäraromen sind bei den allermeisten einfach extrem oxidationsanfällig. Das heißt, dadurch, dass kein Schwefel da ist, oxidieren die uns weg und das, was bleibt, ist eine Aromenwelt, die wir sonst so gar nicht kennen. Und deswegen riechen die so anders. Wobei Vanessa es ja gesagt hat, dieses Scharfe in der Nase. Das ist schon das, ja, was vom Sauvignon Blanc kommt. Nur hier jetzt eben eine ganz andere Klaviatur von Sauvignon Blanc, die wir sonst nicht kennen. Ja.
Kannst du diesen Punkt mit der Oxidation mal noch mal ein bisschen genauer erklären? Also ich höre das Wort auch richtig oft und so, ja, der Wein ist oxidiert und ich weiß schon auch, wie das schmeckt, aber kann man das erklären, wie das passiert oder was das bedeutet?
Ja, ja, genau. Also das ist so, wie wenn ihr eben einen Apfel aufschneidet, ne, und der wird dann braun. Das ist ja auch Oxidation. Also es hat immer was damit zu tun, dass der Sauerstoff eben rankommt. Solange da Schwefel ist, kann der Schwefel eben vor dem Sauerstoff schützen, wobei auch nicht für ewig. Ne? Also man spricht dann von freiem SO2, was da sein muss. Und wenn das freie SO2 irgendwann aufgebraucht ist, weil das eben alles mit Sauerstoff reagiert hat, dann war es das auch. Also irgendwann ist dieser Schutz dann auch vorbei vom Schwefel. Deswegen gibt man zum Beispiel bei Süßweinen gibt man ganz, 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 ganz viel Schwefel. Die haben über 350 Gramm oder so sind erlaubt. Weil das sich dann nochmal länger hält und weil der Zucker natürlich auch oxidiert und den muss man schützen.
Kannst du uns gerade einmal nochmal zusammenfassen, wie man denn Naturwein definieren würde oder was das eigentlich genau ist?
Genau, also Naturwein. Es gibt keine gesetzliche Definition, aber die Konvention darüber, was ein Naturwein ist, ist vor allem, dass es ein Wein ist, bei dem möglichst wenig Eingriffe gemacht worden sind. Häufig aus biologisch hergestellten Trauben, ist aber kein Muss. In der Verarbeitung wiederum arbeitet man ohne Schwefel, ohne Reinzuchthefe, also mit der sogenannten Spontangärung, mit natürlich vorhandenen Hefen, ohne Schönungsmittel und ohne Filtration. Dadurch schmecken die Weine dann eindeutig anders, aber spannend. Wollt ihr mal das zweite Glas probieren, was ihr da habt, und mir sagen, wo da jetzt für euch die Unterschiede liegen würden? Wo ist denn der zweite Wein anders von diesem Sauvignon Blanc?
Also erstmal will ich wissen, warum der denn jetzt nicht trüb ist.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, das ist Zufall.
Okay, aber sie dürfen auch nicht, also es ist auch Naturwein, wenn er gefiltert ist.
Ja, nee, du musst dir vorstellen, dass der hier lag jetzt noch zusätzlich relativ lange in einem Holzfass, den wir jetzt haben. Und es gibt auch immer Sedimentationsprozesse. Also der kann unfiltriert sein, das ist der auch. Aber da bildet sich ja über die lange Lagerdauer auch einfach unten im Fass ein Sediment. Und wenn ich dann den oben drüber klar gewordenen Wein davon abziehe, sagt man dann.
Okay, verstehe.
Dann habe ich auch einen mehr oder weniger klaren Wein und da ist einfach die Entscheidung, wie viel Trub nehme ich mit in die Flasche und wie klar ziehe ich das ab. Hier hat jetzt der Winzer in dem Fall wohl ein bisschen klarer einfach gearbeitet.
Aber, wenn man das sich genauer anschaut, sieht man schon auch, dass ein bisschen was noch an Trübstoffen oder wie das heißt.
Ja, genau. Da ist schon was drin. Genau. Ne? Genau, ja.
Und vielleicht, um es zu erklären, er ist ein bisschen golden.
Ja. Oder? Vielleicht orange.
Vielleicht ist er orange.
Okay, da braucht man gar nicht mehr probieren. Ihr wisst schon, um was es geht. Ja, genau. Also der hat schon so einen orange-kupferfarbenen Touch mit drin, ne? Ja.
Und man riecht ihn von richtig weit, finde ich. Der hat, ist ja sehr intensiv irgendwie.
Ja, finde ich auch.
Man riecht Holz, ne? Das kommt jetzt hier so ein bisschen dazu.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja.
Und irgendein ganz unangenehmer Geruch.
So?
Ja, oder halt nicht unangenehm, aber so einen beißenden Geruch ist der ist da dabei.
Aber ja, das habe ich ja bei dem anderen schon gedacht, aber bei dem ist es noch stärker.
Ja, ja. Aber das ist schon das, was diesen Weinen gemein ist. Also bei dem ist es jetzt stärker, gebe ich dir recht. Das ist weniger eingepackt in Fruchtigkeit hier. Der ist auch 2 Jahre älter. Das heißt, der hat jetzt schon ein bisschen mehr Reife auch. Es kommt das Holz dazu. Ich finde, mich erinnert es irgendwie an Nelke oder so auch.
Ja.
Also so richtig Gewürze. Mhm. Ja. Die Frucht ist im Hintergrund ein bisschen, ne?
Wie so eine Gewürzmischung für Lebkuchen.
Ja, oder irgendwie so ein Apfelmus, wo halt zu viel mit so Gewürzen gearbeitet wurde, die so ein bisschen sehr beißend sind in die Nelkenrichtung. Ja. Okay, probiert mal. Der ist trotzdem lecker. Wirklich.
Ja, voll.
Ja, finde ich auch. Schmeckt auch viel sanfter, als er riecht.
Mhm. Ja. Und jetzt macht mal. Oder doch Säure, Hossa.
Ja, es läuft so hinten vorbei. Irgendwie.
Und wenn ihr den jetzt geschluckt habt, macht mal danach eure Zähne so aufeinander, so wie es der Zahnarzt nicht mag. Merkt ihr das? So die Zähne so reiben. Was fühlt ihr?
So ein bisschen rau irgendwie, oder?
Genau, der macht die Zähne rau. Und das hatte der erste nicht. Ne? Der erste hatte auch die Säure. Der hatte so eine saftige Struktur. Der hat jetzt auch wieder ordentlich Säure, was ich sehr gut finde. Und zusätzlich Tannin. Ja, also der macht die Zähne rau. Und das ist jetzt schmeckbar der Unterschied zwischen nur Naturwein und Orange Wine. Weil bei Orange Wine haben wir mehr Farbe, sehen wir hier, und wir haben eben was die Zähne stumpf macht und das ist Tannin.
Das heißt, da ist auch Rotwein drin.
Tja, ist halt Rotwein drin.
Nee, weil ihr habt doch immer, wir haben gelernt in der letzten Staffel, dass rote Trauben, also dass Tannine nur in der Haut von den roten Trauben drin sind. Oder? Ist es falsch?
Ja, stimmt nicht ganz. Nee,
stimmt
also
nicht ganz.
Jetzt kann ich mit meinem Pub-Quiz-Wissen glänzen, denn wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann ist es ja so, dass Orange Wine quasi Weißwein ist, der hergestellt wird wie ein Rotwein und deshalb die Tannine drin sind.
Ah, und 100 Punkte im Pub-Quiz.
Das heißt, die sind in allen Schalen, nur werden sie hier halt dann,
Genau.
Du musst das nochmal genauer erklären für unsere Zuhörerinnen.
Genau, jetzt kommt es. Sie hat es am Anfang schon gefragt. Ich hoffe, ihr versteht jetzt, warum ich den Bogen so ein bisschen über den Naturwein genommen habe. Also Orange Wine wäre auch ein Naturwein, in dem Sinne, dass er auch unfiltriert, ungeschwefelt und ohne Zusätze ist. Ja, aber er hat eben die Verarbeitungsart ist nochmal ein bisschen anders, denn wir nehmen weiße Trauben und verarbeiten sie wie einen Rotwein. Auch in den Schalen von Weißweintrauben und natürlich auch in den Kernen steckt Gerbstoff drin, Tannin. Und wenn ich da die sogenannte Maischegärung mache, das heißt, ich nehme meine Trauben, ich zerquetsche die und lasse dann die Gärung losgehen, während der Saft und die Schalen und die Kerne Kontakt haben, ist es die Maischegärung, so entsteht Rotwein. Wenn ich das mit Weißweintrauben mache, dann wird auch ein kleines bisschen Tannin ausgelöst. Das haben wir jetzt geschmeckt. Die Farbe verändert sich. Er kriegt diesen Orange-Touch. Und so komme ich zu meinem Orange-Wine.
Ist es denn jetzt viel aufwendiger, das zu produzieren dadurch?
Ja, also ich glaube, was man ein bisschen mitdenken muss bei diesem Thema Naturwein und Orange-Wine, das seht ihr auch, wenn ihr hier auf die Flaschen guckt. Es sind ganz häufig Erzeuger, die auch biologisch arbeiten. Na, also wir haben
stimmt,
hier,
da sind Siegel zu finden.
Genau. Sie sind hinten die Bio-Siegel drauf. Wir haben meistens eine Herangehensweise, die jetzt nicht einfach nur diesen Stil macht, weil sie das halt irgendwie lustig findet, sondern wo auch so ein bisschen eine gewisse Philosophie hinten dran steht. Das heißt, es sind in der Regel Trauben, die sowieso schon mal sehr aufwendig erzeugt worden sind. Ich brauche sehr gutes Lesegut, denn ich kann ja nichts mehr kaschieren. Ich habe ja nicht die Möglichkeit, mit einer Schönung hinterher nochmal die Fehler auszubügeln. Ich nehme es, wie es ist. Alleine das macht die Traubenproduktion dafür tendenziell anspruchsvoller. Und in der Herstellung an sich dann allerdings ist es eigentlich sogar weniger Arbeit. Ne? Ich spare mir ja so einige Verarbeitungsschritte. Ich muss ja nicht filtrieren und so.
Wobei ich mir da dann wieder denke, ist nicht da auch so ein bisschen dann das Risiko größer, dass es halt auch komplett daneben gehen kann und dann alles in die Tonne getreten werden muss?
Genau, genau. Das ist immer so, immer da, wo du weniger eingreifst, gehst du ein höheres Risiko ein. Ja, das, den Nachteil hast du, es könnten zum Beispiel Schadhefen irgendwie bei der Gärung die Führung übernehmen und dadurch hättest du dann Fehltöne drin oder so. Genau, also das Risiko ist höher. Dafür hast du eben weniger Uniformität. Das ist immer so das Argument, was von Freunden dieser Weinstile dann genannt wird, dass die normal erzeugten Weine, und normal ist auch wieder ein Riesenspektrum, ne, zu langweilig, zu uniform sind, während Weine, die eben so gemacht werden, einfach Individualität haben. In Realität würde ich sagen, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen und das pendelt sich dann so ein bisschen ein, ne? Das sind jetzt schon Extreme, die ich euch hier heute zeige. Aber ja, ein Risiko ist tendenziell da.
Wie ist das denn jetzt mit dem Bio? Ist Naturwein dann immer Bio oder biodynamisch, habe ich auch schon gehört? Da müsstest du vielleicht den Unterschied auch noch mehr erklären.
Ja, jein. Ne? Also es gibt keine klare Antwort. Ich sag mal, in der Konvention ist es schon so, dass das in der Regel Erzeuger sind, die auch bio oder eben biodynamisch sind. Was bedeutet das? Bio bedeutet primär der Verzicht auf synthetische Spritzmittel draußen im Weinberg, also kein synthetischer Pflanzenschutz. Pflanzenschutz machen muss man trotzdem. Wäre vielleicht auch nochmal ein extra Thema, ne? Aber man sieht auch bei Bio-Weingütern natürlich den Schlepper draußen mit seiner Spritze. Die spritzen nur einfach Mittel, die eben zugelassen sind für den Bio-Weinbau. Biodynamisch treibt das Ganze nochmal ein bisschen auf die Spitze. Da geht es auch darum, dass man ein bisschen mit den Gezeiten, mit dem Mond und so weiter zusammenarbeitet. Die biodynamische Lehre, die ist aus den 1920ern von Rudolf Steiner, als eigentlich eine Schule, die damals entstanden ist, wo dann auch Präparate tierischen Ursprungs vergraben werden, ne, dieses Hornkiesel vielleicht schon mal gehört, dann verarbeitet werden zu Präparaten, die eben als Rebenstärkungsmittel ausgebracht werden. Das ist so ein bisschen mehr Philosophie zusätzlich.
So analog zu Demeter-Landwirtschaft quasi.
Das,
ne?
Genau, das ist quasi Demeter. Demeter ist die Zertifizierungsstelle mehr oder weniger dafür, gibt aber noch andere Verbände. Also Naturwein muss nicht so gemacht sein, weil es gibt ja eben keine Regeln für Naturwein, aber gefühlt 90% sind bio oder biodünn. Ja, das stimmt schon.
Und von den Preisen her, wenn ich jetzt, wir wollen ja für unsere Hörerinnen und Hörer denen auch was empfehlen, ist das jetzt besonders teuer?
Ja, die sind schon ein kleines bisschen über dem normalen Niveau. Eben, wie Vanessa gesagt hat, da ist ein anderes Risiko hinten dran. Die Trauben sind aufwendig erzeugt. Es sind immer sehr kleine Partien, die da gemacht werden. In der Regel liegen die preislich schon ein bisschen höher.
Mich würde da dann auch an der Stelle noch interessieren, wie auch die Nachfrage so ist. Das Thema kommt immer häufiger vor. Gefühlt trinkt jeder nur noch Naturwein, aber ich glaube, die Realität sieht ein bisschen anders aus. Hast du da irgendwelche Zahlen zu?
Ja, ist super schwierig. Wir müssten mal in Berlin eine Umfrage machen, weil man spricht gern vom schwefelfreien Berlin.
Wirklich? Ja, das wäre nämlich auch noch eine Folgefrage gewesen, dass das auch so ein Ding ist, das ich schon oft gehört habe. Das ist halt so ein Hipster-Ding.
Ja,
also
ja.
Ein Berliner Vino oder generell, da wird jetzt nur noch naturtrüb getrunken.
Ja.
Aber der Großteil fragt sich halt schon, was ist das überhaupt oder was soll das?
Voll. Und viele verstehen das auch gar nicht. Also ich habe versucht, mal irgendwie mir das rückzuschließen. Das Ding ist, normaler Wein, der unter dem Label Pfalz verkauft wird, geht ja durch die sogenannte Qualitätsweinprüfung. Das wird bei der Landwirtschaftskammer gemacht. Da gibt es eine sensorische Prüfung, ob der Wein den Kriterien fürs Anbaugebiet Pfalz entspricht. Und dann kriegt er diese AP-Nummer hinten aufs Etikett. Und diese sensorische Prüfung bestehen die Naturweine meistens nicht, weil ein Kriterium ist, dürfen nicht trüb sein. Und auch diese oxidativen Noten, mein Papa ist Weinprüfer, der findet sowas furchtbar. Der versteht das halt nicht oder der hat es nicht so gelernt und das ist ja auch in Ordnung. Deswegen werden die meisten Naturweine, Orangeweine als Landweine vermarktet und nicht als Pfälzerweine. Das heißt, die fliegen so ein bisschen unterm Radar. Trotzdem kann man mal gucken, wir können nämlich die Gesamterntemenge fürs Weinbaugebiet Pfalz sehen. Das meldet die Landwirtschaftskammer jedes Jahr und das waren 2020 knapp 1,8 Millionen Hektoliter. Davon wiederum wurden nur etwas mehr als 60.000 Hektoliter als Landwein gemeldet. Das heißt, ihr seht, im Vergleich zu 1,8 Millionen sind 60.000 echt nicht viel. In dieser Menge Landwein, die in der Pfalz hergestellt wurde, was wirklich sehr wenig ist. Also wir haben einen ganz hohen Anteil Qualitätswein.
Ist ja auch selbstverständlich.
Natürlich. Ja. Wobei, kann man auch wieder drüber diskutieren. Ja. Und in dieser Menge Landwein sind dann noch so Dinge wie Sekko mit drin. Sekko wird immer als deutscher Wein vermarktet.
Ah, das wusste ich gar nicht.
Ja, ist so. Genau, ist einfach gesetzlich eine andere Kategorie. Da ist Glühwein mit drin. Da sind Partien drin, die mit anderen Anbaugebieten verschnitten werden. Davon bleibt nicht mehr viel übrig für Naturwein. Na, also das ist nicht viel, was da gemacht wird.
Im Moment noch, aber ihr habt ja gerade schon gesagt, es scheint irgendwie ein Trend zu sein. Jetzt wäre meine Frage, wo kommt dieser Trend eigentlich her? Wie lange gibt es sowas denn schon?
Ja, also wenn man jetzt über Orange Wine spricht, dann ist die Referenz immer Georgien. Georgien gilt ja als die Wiege der Weinkultur 8000 Jahre zurück. Ja, man sagt immer, dass so die ersten Weine dort entstanden sind. Okay, die Chinesen haben dann auch mal ein paar Traubenkerne gefunden und ich glaube, man hat jetzt im Norden von Israel auch noch mal was entdeckt. Also ne, sowas kann sich auch mal ändern, aber aktuell sagen wir noch, Georgien ist die Wiege der Weinkultur und dort wurde und wird immer noch im Grunde schon immer Orange Wine gemacht. Die machen das aber noch ein bisschen anders. Die haben die sogenannten Quefris. Das sind ganz große Tonamphoren, die in der Erde verbuddelt werden. Total crazy. Also sie sind wirklich auch richtig groß, da kannst du dich reinstellen. Und dort wird traditionell in Georgien eben die Maische reingemacht, also alles miteinander. Ja, die machen ihre Trauben, quetschen die einmal an, machen das alles in die Erde, in so eine riesengroße Tonamphore. Und da wird das dann vergoren. Und im Grunde macht man dann halt gar nichts mehr.
Irgendwann geht man mal hin. Und gucken, was passiert.
Genau, dann guckt man mal, was bei rumkommt. Genau, also so wäre die traditionelle Art des Weinmachens in Georgien, die dort auch überlebt hat. Ne? Also so wird es dort immer noch gemacht. Es gibt dort mittlerweile auch moderne Kellereien, die mit Kühlung und allem arbeiten, was es eben so gibt. Aber diese Quefri-Kultur in Georgien hat sich erhalten. Und dadurch kannte man eigentlich Orange Wine auch schon immer. Und die Welle ist dann so ein bisschen zurückgeschwappt hier her nach Europa wieder rein. Und als ich angefangen habe mit Wein, jetzt vor mehr als 10 Jahren, da war das gerade ein totales Trendthema.
Ja. Wirklich?
Ja,
auch
ja.
Schon? Okay.
Ja, da war es halt eher noch so in der Branche und jetzt ist es so ein bisschen mehr in der Breite angekommen, würde ich sagen. Naturwein dagegen ist ja nochmal ein bisschen anders, haben wir jetzt gelernt. Da geht es ja weniger um das mit Maischegärung, sondern mehr um den Schwefelverzicht. Das ist eine Bewegung, die in Frankreich so in den 80er, 90ern so richtig Fahrt aufgenommen hat. Aber da gab es schon Vorreiter auch in den 50ern. Ja.
Dieser Quefri-Wein aus Georgien, schmeckt das dann so wie das, was wir gerade probiert haben? Oder hast du das mal probiert?
Ja, klar. Also die Weißweine schmecken schon ähnlich tatsächlich. Die haben aber auch ihre eigenen Rebsorten. Rückazeteli, ich kann das nicht aussprechen. Die haben so ganz,
cool.
ganz krasse Namen. Ich finde es immer noch ein bisschen floraler, aber das liegt an der Rebsorte, dass eben mehr so blumige Noten da sind. Aber auch da gibt es ja viele Rebsorten und unterschiedliche Spielarten. Was ich cool finde, die machen es natürlich auch mit Rotwein. Das ist dann kein Orange Wine, das ist dann wieder eher ein Naturwein, weil bei Rotwein ist ja die Maischegärung eh mit drin. Die finde ich auch super spannend. Also schon sehr cool, was die machen. Ja.
Das musst du vielleicht nochmal erklären. Ich habe gelernt das jetzt, verwirrend. Dass Orange Wine ist Weißwein, der wie Rotwein hergestellt wird.
Genau, ja.
Wenn man jetzt aus Rotwein Orange Wine macht, dann ist es doch Rotwein, der wie Rotwein hergestellt wird.
Voll, da hast du total recht. Das war jetzt verwirrend, aber ihr müsst euch vorstellen, dass eben auch die roten Trauben in diese Quevris reingemacht werden.
Okay, verstehe.
Genau, und ja, einfach okay. Diese Art des Ausbaus da unter der Erde in diesem speziellen Tongefäß ist einfach voll der krasse Einfluss. Und das ist schon nochmal ganz anders als so die Rotweine aus dem Barrique-Fass, was wir kennen. Ist schon spannend und lecker.
Wenn man jetzt zurück mal wieder in die Pfalz geht, gibt es da Naturrotweine? Weil ich habe tatsächlich bisher nur Weißweine getrunken als Naturwein.
Ja, also das gibt es schon, auch Low-Intervention-Rotwein, wo einfach möglichst wenig mit Schwefel gearbeitet wird. Ich glaube, das ist weniger in der Wahrnehmung, weil man es bei Rotwein nicht so doll merkt, weil der von Natur aus mit weniger Schwefel auskommt. Dadurch, dass der Rotwein die Tannine hat, braucht er gar nicht so viel Schwefel.
Ja,
und deswegen ist es dann nicht so ein krasser Unterschied, wie bei einem Weißwein, der halt ohne Schwefel, habt ihr ja gemerkt, sich wirklich komplett verändert. Ne? Deswegen, ja, das gibt's, aber es ist nicht so präsent.
Wenn wir bei Pfälzer Naturwein schon sind, hast du vielleicht auch noch 2, 3 Weingüter, die da so besonders Pioniere sind? Kann man da irgendwie nennen?
Also ein Weingut, was wir jetzt sogar hier auch dabei hatten, ist das Weingut Benzinger in Kirchheim. Die machen das schon relativ lang. Also die haben wirklich auch schon vor 10, 15 Jahren, ich müsste jetzt nachfragen, wie lang genau, damit angefangen, Orange und Natur zu machen. Einfach aus der Überzeugung, dass sie eben gern französischen Wein aus dieser Stilrichtung getrunken haben. Gibt aber jetzt ganz viele Weingüter, die das so nebenher mitmachen. Ja, also die 1, 2 Naturweine dann mit dem Angebot haben. Und wer noch zum Beispiel sehr stark auf Naturwein spezialisiert ist, wäre Säckinger. Aus Niederkirchen, Also die machen auch richtig viel mit Naturwein. Aber wie gesagt, ganz viele Weingüter lassen das so nebenher mitlaufen. Hier Heiner Sauer in Landau-Nussdorf ist der Keller. Die haben auch ihre eigenen Amphoren im Keller eingegraben und so. Und der macht das auch schon sehr, sehr lang.
Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das zu so manchen Speisen besonders gut passt, weil ich fand jetzt den zweiten auch so ein bisschen mild irgendwie beim Trinken. Gibt es da Empfehlungen, zu was man Orange Wine oder Naturwein im Allgemeinen besonders gut trinken kann?
Also oft wird auch gesagt, der Wein braucht Essen. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig, wenn man irgendwie bei einem Wein nicht so genau weiß, was man damit anfangen soll. Findet man den jetzt gut oder schlecht, dann sagt man, der braucht Essen. Dann wird der besser eingepackt. Wird auch bei diesen Naturweinen oft gesagt, weil Leute das, ihr wart jetzt super offen, was ich richtig cool finde, aber viele Leute empfinden das erstmal als sehr fordernd und too strange quasi.
Aber wir waren auch vorbereitet. Wenn du jetzt gesagt hättest, das ist übrigens völlig normaler Wein und wir hätten ihn dann probiert, wäre es vielleicht anders gewesen.
Ja, okay, aber ja. Genau. Ich würde das jetzt gar nicht sagen, mir schmecken die auch so, aber ja, sie sind wirklich tolle Essensbegleiter. Warum? Weil sie eben Struktur haben, weil sie dem Essen einfach was entgegenhalten können. Ich würde immer schauen, dass die Kräftigkeit des Weines der Kräftigkeit des Essens entspricht. Der schwefelfreier Sauvignon Blanc, den wir jetzt eben hatten, der war ja schon noch wirklich fruchtig. Den könnte ich mir auch zu einer Vorspeise vorstellen, auch zu einem Salat oder so. Ne? Das würde noch gehen mit einem entsprechenden Dressing, mit was mit Obst dabei oder so, mit was Fruchtigem eben. Während der andere, das war übrigens ein Chardonnay, wir haben gar nicht über die Rebsorte gesprochen.
Wir waren zu abgelenkt von Farbe, Herstellung und Co.
Genau, also der Orange Chardonnay, den wir hatten im zweiten Glas, der braucht schon was Kräftigeres und da kann man auch ein Gericht mit Röstaromen dann zum Beispiel nehmen, wo das Tannin so ein kleines bisschen aufgegriffen wird und auch dieses Holz, was der drin hat. Na, also das darf dann auch was vom Grill oder so sein.
Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich habe mir gerade so einen Halloumi-Käse vom Grill, der ja auch so salzig ist, dazu vorgestellt. Ich glaube, das geht. Das probiere ich aus.
Also generell Salz ist mega gut, ne? Weil Salz hatten wir ja mal in unserer Folge auch zu dem Thema. Salz bügelt halt immer Ecken und Kanten glatt. Naturweine und Orangeweine haben viele Ecken und Kanten. Das ist ja auch ihr Ziel. Von daher Salz im Essen. Das nehmen wir gerne.
Sehr cool.
Wenn wir über Trends in der Weinwelt reden, kommt man ja auch um das Thema alkoholarm, alkoholreduziert oder entalkoholisierte Weine auch nicht drumherum. Ist jetzt ja auch schon länger Thema, wurde ja auch in der ersten Staffel schon behandelt. Deswegen vielleicht nur in aller Kürze und der Vollständigkeit halber. Hat sich da, seitdem wir das letzte Mal oder seitdem ihr das letzte Mal drüber gesprochen habt, irgendwas noch weiter verändert in die Richtung?
Ich würde sagen, die Qualitäten sind insgesamt einfach nochmal gestiegen und das Portfolio, was man da so findet, ist breiter geworden. Also von den Verfahren her gibt es jetzt noch nicht große Neuerungen im Vergleich zu letztem Jahr. Da wird aber immer noch weiter dran geforscht. Man überlegt vor allem, wie muss denn der Grundwein aussehen? Das hinten dann eben ein guter alkoholfreier, entalkoholisierter Wein, sollte man ja sagen, rauskommt. Ansonsten, ja, ist das weiterhin ein Feld, was sich sehr dynamisch entwickelt und was auf jeden Fall als Trend innerhalb der Weinbranche wichtig ist. Natürlich im Grunde diametral entgegengesetzt zu Naturwein und Orangewein, ja.
Weil man ja da dann nochmal mehr eingreifen muss, ne?
Muss man, ja. Man braucht vor allem auch vorher einen Wein, der wirklich ganz klassisch fehlerfrei ist, ne? Weil sonst macht es irgendwie keinen Sinn, den nochmal durch die Entalkoholisierung zu schicken. Man braucht einen ganz sauberen Wein. Und das, was wir jetzt eben getrunken haben, Natur und Orange, sind rein von der Definition her keine sauberen Weine. Die leben davon, dass sie halt so ein kleines bisschen anders und schmutzig sind. Aber das macht sie halt auch spannend.
Also sagen wir mal, der nächste Trend, entalkoholisierter Orangewein, das wird jetzt erstmal nicht in naher Zukunft passieren.
Ich sehe es jetzt noch nicht, aber wer weiß.
Staffel 3 dann.
Genau.
Blick in die Glaskugel. Würdest du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch einmal kurz zusammenfassen, was denn Orangewein und Naturwein ist und wie sie sich unterscheiden in wenigen Sätzen?
Sehr gern, sehr gern. Also es gibt neben dem normal erzeugten Wein noch eine weitere Kategorie, den Naturwein, bei dem es vor allem darum geht, dass in der Produktion besonders ohne Eingriffe gearbeitet wird. Das heißt, der wird einfach aus Trauben gemacht. Es wird nichts hinzugesetzt, weitestgehend nichts, keine Hefen, kein Schwefel, keine Schönungsmittel. Daraus kommt dann ein Wein, der einfach anders ist, weil er eben schon Oxidation erfahren hat, aber deswegen auch ganz neue, spannende Geschmackswelten offenbart. Er ist quasi ungeschönt im wahrsten Sinne des Wortes, so ein bisschen wie eine Studioaufnahme, wo man nochmal drüber gehen kann, oder ein Live-Konzert, Ja, Live-Konzert, kannst du nichts machen, ist wie es ist. Genauso sind diese Weine, aber deswegen auch super spannend. Und der Orange-Wein wäre innerhalb dieser Naturweinkategorie nochmal eine Spezialität. Da geht es darum, dass ich auch schwefelfrei arbeite und so weiter und ohne Reinzuchthefe, aber zusätzlich die Trauben eines Weißweines, Weißweinsorte, wie ein Rotwein verarbeitet werden mit der sogenannten Maischegärung. Dadurch hat der Orangewein mehr Farbe, wird eben orange und er hat Tannin, also ein bisschen Struktur.
Ich muss ja sagen, ein kleines bisschen erinnert mich das ja auch, vielleicht auch einfach nur wegen der Farbe und so, an neuen Wein. Und da weiß ich ja auch aus eigener Erfahrung, den darf man nicht so lange stehen lassen. Wie sieht es denn da aus mit der Haltbarkeit?
Ja, ich verstehe das. Der hat auch manchmal so ein bisschen was Mostiges irgendwie an sich da vom Geruch her. Tatsächlich ist es von der Haltbarkeit im Grunde umgedreht wie beim neuen Wein. Der
Ach so, okay.
Der kann ja noch zu Ende gären. Ne? Da ist ja noch Zucker drin, da ist Hefe drin und so weiter. Bei dem hier ist es so, die sind trocken durchgegoren. Ja, das heißt, da gärt man nichts mehr. Und sie sind ja auch schon durchoxidiert. Der größte Zahn der Zeit, der an jedem Wein nagt, ist die Oxidation. Das heißt, wenn ein Wein schon aus Sauerstoff geboren wurde, in der Oxidation geboren wurde und sich nie davor versteckt hat, was soll da noch passieren? Ne?
Stimmt, ja. Der ist unendlich haltbar.
Das stimmt jetzt auch nicht. Also ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass ich einen mal wirklich viele Jahre begleitet habe, weil ich einfach was vergessen hatte in meinem Keller. Und der hat dann schon auch sich ein bisschen verändert. Also nur weil die jetzt so gemacht sind, haben die nicht gar kein Primäraroma. Und das geht schon ein bisschen in den Hintergrund. Dann hast du halt noch mehr von diesem Würzigen und so. Der war noch trinkbar, aber er war nicht mehr so wie am Anfang. Er verändert sich. Deswegen würde ich sagen, das sind jetzt auch keine Weine, die du unbedingt 20 Jahre liegen lassen solltest, das nicht. Aber mal 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, gar kein Thema. Ne? Also kannst du auf jeden Fall machen. Was interessant ist, ist, wenn man die aufgemacht hat, dann kannst du die stehen lassen. Ist schon noch besser, die in den Kühlschrank zu machen, weil auch da können schon noch Dinge passieren. Aber nicht wie bei einem normalen Wein, den du halt kurz stehen lässt und dann verändert der sich schon total und zerfällt. Der ist schon oxidiert. Also auch die Gläser hier, die stehen jetzt vor uns rum. Da passiert aber nichts, ja, weil der Sauerstoff kann dem quasi nichts mehr anhaben. Also es ist eigentlich cool, weil wenn man die Flasche nicht leer kriegt, ist wirklich so ein Wein, der auch am nächsten, am übernächsten Tag sich nicht viel verändert und dann auch noch gut schmeckt. Auch das ist eigentlich so ein Argument dafür so ein bisschen, wenn man Bock auf diesen Stil hat natürlich.
Und man muss ihn nicht atmen lassen.
Nee, das, ja.
Bisschen vielleicht.
Ja, klar, manchmal haben die auch, stecken die so ein bisschen in der Flasche und haben vielleicht so einen kleinen Böxer oder so. Ja, man darf die schon atmen lassen, aber das wird ganz anders sein als bei einem normalen Wein. Ja.
Und wie sieht es da aus, wenn die unfiltriert sind? Setzt sich ja auch unten ein bisschen was ab. Das habe ich vorhin schon beobachtet, als du eingeschenkt hast, dass du die Flasche erstmal auf den Kopf gedreht hast, das so ein bisschen verteilt hast. Ja. Und du hast ja auch noch eine zweite Flasche mitgenommen vom Naturwein. Und da ist das Ganze ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal, bröckliger schon.
Ja, genau. Also ich kann die mal gerade für euch umdrehen. Dann seht ihr das direkt, wie hier die Brocken durch die Flasche fliegen.
Oh,
ne?
Ja.
Vor sowas bitte keine Angst haben. Das gehört bei diesen Weinen dazu. Das ist kein Fehler. Das hier ist jetzt einer, der ist von 2017. Ne? Also der hat jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und da hat sich einfach jetzt schon ein sehr großes Depot gebildet. Das sind einfach die Trubstoffe, die am Anfang eben noch sehr fein sind und dann auch wieder so in die Schwebe gehen, wenn man die Flasche schüttelt. Deswegen habe ich das gemacht, weil ich will ja, dass ihr es auch trüb ins Glas bekommt. Das ist ja die Idee des Weines. Bei dem hier, der ist jetzt halt schon älter und da sind die jetzt schon miteinander polymerisiert, ja, miteinander verbunden und ergeben halt eher so große Brocken. Ist optisch nicht jedermanns Sache, tut aber nicht weh.
Das heißt also geschmacklich macht es keinen Unterschied.
Nee, das macht jetzt keinen Unterschied. Wobei, das ist genauso, der ist halt jetzt schon ein bisschen älter. Da müsste man jetzt echt mal gucken, wie der noch schmeckt. Ja, genau.
Dann probieren wir das doch jetzt nach Ende der Folge einfach mal aus.
Das ist eine gute Idee.
Ja, vielen Dank, Janina, für die ganzen Infos.
Super gerne.
Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht.
Und jetzt probieren wir die zweite Flasche von dem Orange Wein.
Auf jeden Fall.
Das war Wissensdurst, der Weinpodcast der Rheinpfalz. Mehr Weinwissen gibt's unter rheinpfalz.de/wein. Bei Fragen und Anregungen freuen wir uns über eine Mail an wissensdurst@rheinpfalz.de. Oder, wenn ihr auf Spotify hört, über einen Kommentar direkt unter der Folge.